Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie ganz herzlich. Heute nun senden wir die 10. Folge unserer Lesung aus dem Hörbuch Ramayana. Bevor Malte Friedrich mit der Lesung beginnt, geben wir Ihnen einige Erläuterungen und eine kurze Übersicht des Handlungsgeschehens. Wir legen diese Sendung in Liebe und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Swami sagt in seiner göttlichen Ansprache vom 9. April 2005:
Das Ramayana ist nicht mit anderen Epen, Puranas, zu vergleichen. Es ist nicht nur ein herausragendes Werk der Dichtkunst, sondern eine große Abhandlung über menschliche Beziehungen, die Verbindung zwischen Eltern und Kindern, Brüdern, Ehefrau und Ehemann und König und Untertan. Die größte im Ramayana dargelegte Wahrheit ist die Einheit der Menschheit. Wenn diese Einheit besteht, wird unter den Menschen wechselseitige Liebe herrschen. Wenn sich zwischen den verschiedenen Menschen gegenseitige Liebe entfaltet, kann die ganze Welt große Freude und Glück erfahren. So kann allein das Ramayana der gesamten Menschheit große Freude schaffen.
Hier nun eine kurze Übersicht des bisherigen Handlungsverlaufs. Die drei Königinnen Kausalya, Sumitra und Kaikeyi empfingen nach langer Kinderlosigkeit aus göttlicher Quelle die vier Söhne Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrughna. Sie erhielten ihre Ausbildung beim Meister, dem weisen Vishwamitra. Ramas erste Bewährungsprobe war der Sieg über die Dämonen. Ein zweites Mal zeigte Rama seine Göttlichkeit, indem er den göttlichen Shiva-Bogen spannte und zerbrach. Und so König Janakas Tochter Sita zur Frau gewann. Aufgrund einer Intrige der jüngsten Königin Kaikeyi und ihrer Dienerin Mantara wurde Rama für 14 Jahre in die Verbannung geschickt. Sita und Lakshmana wurde die Gnade gewährt, Rama in die Verbannung zu begleiten. Durch eine List von Ravana, dem zehnköpfigen Dämonenkönig, wurde Sita entführt. Hanuman und sein Affenheer halfen Rama bei der Suche nach Sita. Die Affen bauten unter Zuhilfenahme von Ramas Namen eine Brücke über den Ozean, um Sita aus Lanka zu befreien. Es entfaltete sich eine große Schlacht zwischen Rama mit seinem Heer und Ravana mit seinen Dämonen. In dem jetzt folgenden 10. Teil dieser Sendereihe erleben Sie, wie die Stadt Ayodhya bei Ramas Rückkehr neu erblüht und warum Hanuman bei Ramas Krönung eine Perlenkette, die ihm von Sita voller Liebe geschenkt wird, achtlos wegwirft. Diese Perlenkette hatte Sri Satya Sai Baba vor vielen Jahren materialisiert und den Devotis gezeigt. Eine Abbildung hiervon und nachzulesen in Heart to Heart, Cover Story, The Enigma of Islam, Teil 4, Ausgabe September 2008.
Noch einen Tag mussten sie außerhalb von Städten in der Verbannung verbringen. So gab Rama Hanuman den Auftrag, sich in einen Brahmanen zu verwandeln und nach Ayodhya zu gehen. Er sollte Bharata die Neuigkeiten über Rama und die anderen melden und Nachricht von Bharata aus Ayodhya zurückbringen. Hanuman machte sich unverzüglich auf den Weg. Hanuman traf die Einwohner von Ayodhya abgemagert und ausgehungert, verzagt und verzweifelt an. Sie hatten während Ramas Abwesenheit weder an Essen noch an Trinken Geschmack gefunden. Über die ganze Stadt konnte man ihr klagendes Jammern und Stöhnen hören. Niemand konnte zu einem anderen gehen, um ihn zu trösten oder sich um ihn zu kümmern. Denn alle waren zu schwach, um auch nur ein paar Schritte zu tun. Und niemand hatte das Verlangen oder die Kraft, den anderen zu trösten oder zu pflegen. Bharata grämte sich, dass noch ein Tag vergehen musste, bevor die Zeit der Verbannung zu Ende ging. Er war besorgt, weil Rama niemanden geschickt hatte, um ihm mitzuteilen, wo er sich im Augenblick aufhielt. Er sagte sich, wie glücklich Lakshmana doch sein konnte, weil er die ganze Zeit in Ramas Gegenwart verweilen und seinen Lotusfüßen dienen durfte. »Der Herr hat mich in die Stadt verbannt, weil ich ein Heuchler bin. Mein Herr ist die ganze Sanftmut und Süße. Er ist der Freund und Begleiter der Niedergedrückten und der Gefallenen. Er ist das Mitleid selbst. Er wird gewiss morgen kommen«, tröstete er sich. In eben jenem Augenblick kam Hanuman als ein Brahmane, der Neuigkeiten brachte, in Sicht. Hanuman war über den Zustand Bharatas erschrocken. Dessen Körper war völlig abgemagert und eingefallen. Er war von Sorge und Angst sehr niedergedrückt. Sein Haar war verfilzt, seine Augen zu ewigen Tränenquellen geworden. Ununterbrochen wiederholte er den Namen Rama. Hanuman war voller Freude, eine so hingegebene Seele zu sehen. Verzückt stand er vor ihm, doch seine Körperhaare standen ihm senkrecht zu Berge. Seine Gedanken gingen in verschiedene Richtungen, aber er erinnerte sich seines Auftrages und berichtete. Die nektargleichen Nachrichten flossen in Bharatas aufnahmebereite Ohren. Bharata, die Person, von der du getrennt wurdest und nach der du dich all diese Tage und Nächte ohne Schlaf und Nahrung gesehnt hast, deren Tugenden und Kräfte du all die Jahre hindurch jeden Augenblick deines Lebens gepriesen hast, er, der den Göttern für Sicherheit und den Weisen für Schutz gebürgt hat, der die Wahrheit und Rechtschaffenheit in allen Welten pflegt. Er, Rama, hat über alle Feinde den Sieg errungen, und die Götter besingen seinen Ruhm. Genauso wie ein Mensch, der unter schrecklichem Durst leidet, beim Anblick von Wasser in glückselige Verzückung gerät, so wurde Bharata mit Freude erfüllt, als er Hanuman zuhörte. Er fragte sich, ob er wirklich jemanden hörte, der zu ihm sprach, aber er versicherte sich selbst, dass es tatsächlich wahr war. »Wie? Kann es eine Täuschung sein? Wer ist diese Person, die mir die guten Nachrichten überbringt? Wo kommst du her?« fragte er den Besucher, wobei er ihn voller Dankbarkeit umarmte. Hanuman erwiderte, »O Bharata, ich bin Hanuman, der Sohn von Vayu, dem Windgott. Du hast es vielleicht vergessen. Ich bin der Vanara, der vor dir zu Boden fiel, als ich den Berg Sanjivi trug. Ich bin ein Diener, Ramas Lotusfüßen ergeben.« Als Bharata diese Antwort vernahm, erhob er sich höchst respektvoll, überwältigt und froh. Er beugte sein Haupt in Verehrung und sprach, »O Führer der Affen, du hast meine Sorgen vertrieben. Dein Anblick hat meinem Gemüt Ruhe gebracht. O, wie glücklich bin ich! Ich durfte heute einen Boten sehen, der von Rama kommt.« Eine ganze Weile fuhr er fort, diesen seinen Gefühlen immer wieder aufs Neue Ausdruck zu geben. »Ist mein Rama gesund und munter? Meine Mutter, Sita, wie geht es ihr? Hanuman, wie soll ich dir meine Dankbarkeit bezeugen? Was kann ich nur für dich tun? Ich finde nichts Gleichwertiges, das ich dir als Geschenk anbieten kann. Deshalb werde ich immer in deiner Schuld bleiben. Ich weiß nicht, wie oder womit ich meine Schuld tilgen kann. Wo ist Rama jetzt? Wo hält er sich auf? Berichte mir von den Heldentaten und wie er siegte«, sagte er mit nicht zu bezähmendem Verlangen. Hanuman war von der Hingabe und Selbstaufopferung, die Bharata bezeugte, betroffen, und er fiel ihm zu Füßen, um ihm seine Bewunderung zu zeigen. Er sagte, »Bharata, Rama ist ganz in der Nähe der Stadt Ayodhya. Du kannst ihn binnen kurzem sehen. Was er bewirkt hat, ist unbeschreiblich wundervoll. Du weißt es. Auch er hat sich deiner ständig erinnert. Der Herr der Welten, Rama, hat mit seinem eigenen Mund ausgesprochen, dass es in der ganzen Welt keinen Bruder gibt, der dir in der Reinheit des Herzens und der Schärfe des Verstandes gleicht und der mit allen Tugenden so sehr ausgestattet ist wie du. Was könnte diesen Worten entgegnet werden?« Bharata hörte es voller Freude. »Hat Rama so von mir gesprochen? Oh, wie glücklich bin ich!« rief er und umarmte Hanuman liebevoll. Hanuman erklärte, er könne nun nicht länger bleiben. Er verabschiedete sich von Bharata, ging wieder zu Rama und unterrichtete ihn über alles, was er gesehen und gehört hatte. Jetzt begann Bharata mit den Vorbereitungen. Selten standen seine beiden Füße zur gleichen Zeit auf der Erde. Er war unentwegt höchst geschäftig und in Bewegung. Er eilte von Nandigrama nach Ayodhya, wo er dem Lehrer Vasishtha zu Füßen fiel und ihm die Nachricht überbrachte, dass Rama sehr bald nach Ayodhya kommen werde. Er eilte in die Gemächer der Königinnen und verkündete den drei Müttern, dass Rama, Sita und Lakshmana kämen. Die Mütter sprangen auf, überglücklich. Bharata befahl, dass die ganze Stadt durch alle möglichen Mittel von der guten Nachricht in Kenntnis gesetzt werde. Die Neuigkeiten erreichten alle Ohren in Blitzesschnelle. Kinder, Alte, Männer und Frauen rannten Hals über Kopf und riefen die Botschaft mit aller Kraft. So wie sie den Palast betraten, verkündete Vasishtha, der königliche Lehrer, das Datum, an dem Ramas Krönung zum Herrscher von Ayodhya gefeiert werden sollte. Er gab dabei Einzelheiten über die glückverheißenden Umstände dieses Tages bekannt, die ihn dazu bewogen hatten, gerade ihn für das große Ereignis auszuwählen. Er lud auch die Pandits und Priester ein, an den Zeremonien teilzunehmen, die zur Vollziehung der Krönung in den Veden vorgeschrieben waren. Sie würdigten die Entscheidung Vasishthas, denn sie sagten, »Eine Krönung, die auf diese Weise gefeiert wird, wird der ganzen Welt Frieden und Wohlergehen bringen.« Die ganze Stadt war in freudiger Erwartung. Bürger wetteiferten miteinander im Schmücken ihrer Häuser und Straßen. Die Leute empfanden, dass ihre zwei Augen nicht ausreichten, um den Liebreiz der Stadt in sich aufzunehmen. Rama war besonders um diejenigen bemüht, die ihn von weit her nach Ayodhya begleitet hatten. Sugriva, Vibhishana, Angada, Nala, Nila und die anderen. Er ordnete an, dass geeignete Maßnahmen für ihre Unterbringung getroffen wurden und dass man sich um ihre Bedürfnisse kümmerte. So beeilten sich die Diener des Palastes, die Vorbereitungen, die für die Bequemlichkeit der Gäste getroffen worden waren, noch zu vervollkommnen. Rama rief Bharata zu sich, und mit seinen eigenen Händen kämmte er ihm das Haar, das sehr verfilzt war, da er ihm jahrelang keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Die drei Brüder gossen persönlich heiliges Wasser über Bharata und bedienten ihn, während er badete. Dann erhielt Rama von Vasishtha die Aufforderung, sein eigenes gewundenes Haar zu entflechten und ebenso ein glückverheißendes Bad zu nehmen. Die Königinnenmütter hießen mittlerweile auch Sita ihr Bad nehmen. Die Mütter kämmten nun sorgfältig ihr ungeordnetes Haar, kleideten sie in gelbe Seide und legten ihr Juwelen in Fülle an. Sita strahlte wie die Göttin Lakshmi. Sie begab sich zu Rama und nahm zur Linken ihres Herrn Platz. Rama warf sich vor Vasishtha und anderen Weisen nieder und fiel den Königinmüttern zu Füßen. Dann warf er sich vor der ganzen Versammlung der Älteren und der Bürger zu Boden und bestieg den Thron, wobei Sita direkt hinter ihm folgte. Die riesige Versammlung jubelte angesichts dieses einzigartigen, majestätischen und prachtvollen Anblicks. Die Rishis, die Älteren, die führenden Bürger und die frommen und treuen Freunde waren von Dankbarkeit und Freude erfüllt. Die Brahmanen sangen angemessene vedische Hymnen. Die Bevölkerung rief »Jai, Jai« so laut und so oft, dass der Himmel einzustürzen drohte. Es war der siebente Tag des abnehmenden Mondes im Monat Vaisakh. Mit Erlaubnis der Versammlung und Zustimmung der Brahmanen wand Vasishtha um die Stirn von Rama die Insignien der Oberhoheit des Reiches. Kausalya, die Mutter von Rama, richtete ihre Augen hin und wieder auf Rama. Sie war überglücklich. Und was soll man über die Freude der Brüder Lakshmana, Bharata und Shatrughna sagen? Sie war unbeschreiblich. Sie standen als Diener Ramas hinter dem Thron und hielten die Wedel und den Schirm. In der Tat hatten sie alle die vielen Jahre hindurch Buße getan, für den Höhepunkt, dessen sie sich an diesem Tage erfreuen durften. Im Himmel schlugen die Götter die Siegestrommeln. Die himmlischen Musikanten sangen Jubellieder. Die himmlischen Tänzer tanzten vor Freude. Vibhishana, Sugriva, Angada, Hanuman, Jambavan, Nala, Nila, Dadimukha, Mahinda. Diese Helden trugen Pfeile und Bogen, Krummsäbel und Speere und standen in ehrerbietiger Demut zu beiden Seiten des Thrones. Mit Sita, die zu seiner Linken saß, verkörperte Rama die Schönheit von 1 Million Göttern der Liebe in seiner Person. Die Götter waren von dem göttlichen Liebreiz des Herrn des Raghu-Geschlechts bezaubert. Rama trug Seide mit Gold durchwoben und hatte Schmuckringe an den Ohren, die von kostbaren Edelsteinen funkelten. An den Handgelenken und um die Fußknöchel trug er Juwelen, die erst durch seine hinreißende Anmut in voller Schönheit zur Geltung kamen. Alle drei Welten frohlockten über die Erhabenheit des Ereignisses und die Hoheit, die Rama ausstrahlte. Tatsächlich waren diejenigen, die Zeugen dieser Szene waren, die glücklichsten unter den Lebenden. Vibhishana trat mit einer gleißenden, edelsteinbesetzten Halskette vor, die der Herr des Meeres einst Ravana geschenkt hatte. Sita nahm sie in Empfang. Das Blitzen und Funkeln der Kette erstrahlte über die ganze riesige Halle, und sie schien jedem einzigartig in ihrer Art zu sein. Aber Sita, mit der Kette in der Hand, warf Rama einen fragenden Blick zu. Rama wusste, was in ihren Gedanken vor sich ging. Er sagte: »Sita, du kannst sie jemandem unter den Anwesenden, der deine Gnade verdient, als Geschenk überreichen.« Sita dachte nur eine Sekunde nach und sah auf Hanuman. Als dieser des Mitgefühls in ihrem Blick gewahr wurde, näherte er sich in tiefer Demut und stellte sich mit gesenktem Haupt vor Sita hin. Sita überreichte Hanuman die Kette. Hanuman drehte diese viele Male in seiner Hand herum. Ihr Glanz nahm jeden in der großen Versammlung gefangen. Hanuman bemühte sich, mit schier unstillbarer Neugier zu erkunden, was an dem Schmuckstück so besonders sei. Er nahm jeden einzelnen Edelstein aus seiner Fassung, tat ihn zwischen seine Zähne, legte ihn dann an sein Ohr und warf ihn mit einem Gesicht, das seine Enttäuschung verriet, angewidert weg. Alle Augen beobachteten mit wachsendem Staunen sein merkwürdiges Verhalten. Die Anwesenden verharrten schweigend und bewegungslos. Niemand wagte, ihn zu unterbrechen oder zu verurteilen, bis er auch den letzten Edelstein in der gleichen hochmütigen Weise behandelt hatte. Sie konnten ihrer Empörung nur flüsternd untereinander Ausdruck verleihen. »Wer ist dieser Affe, der so die Diamantenkette behandelt, die ihm mit so viel Liebe und Mitgefühl von Sita geschenkt wurde?« Das war die Frage, die den meisten auf der Zunge lag. Sogar Vibhishana war traurig, dass Hanuman das unbezahlbare Schmuckstück, das er dargebracht hatte, so respektlos behandelte.
»Er hat es in Stücke gerissen und die Edelsteine weggeworfen«, sagte er bei sich. Jeder in der Halle mutmaßte über den Grund für dieses seltsame Verhalten auf seine Weise. Schließlich konnte sich einer der Lehnsfürsten nicht mehr beherrschen. Er erhob sich und machte seiner Entrüstung Luft.
»Unvergleichlicher Held! Warum hast du die Edelsteinkette in so viele Stücke zerrissen? War es richtig, das zu tun? Nenne uns den Grund, warum du das getan hast. Gib uns eine Erklärung und befreie uns von unseren Zweifeln.«
Hanuman hörte ihm geduldig zu und erwiderte: »O Fürst, ich untersuchte jeden Edelstein, um festzustellen, ob er in sich den heiligen Namen Ramas trägt. Ich konnte ihn nicht in einem einzigen Stein finden. Ohne Ramas Namen sind das für mich nur Steine und Kiesel. Deshalb warf ich sie auf die Erde. Der Fürst war damit noch nicht zum Schweigen gebracht. Er fragte:
»Hanuman, wenn es dein Wunsch ist, dass in jedem Gegenstand und in jedem winzigen Teilchen der Name Ramas sein sollte, verlangst du da nicht etwas Unmögliches?«
Hanuman erwiderte:
»Was hat ein Ding Gutes oder Nützliches an sich, das nicht den Namen Ramas in sich trägt? Ich habe für so etwas keine Verwendung.«
Hanuman, der tapfere Held, hatte damit die Argumente des Fürsten entkräftet. Dennoch fuhr dieser mit seinen Einwänden fort. Er sagte:
»Du würdest also nichts tragen, das nicht den Namen Ramas in sich hat. Nun, du trägst deinen Körper. Du trägst ihn mit dir herum? Beweise uns, dass du seinen Namen in ihm hast.«
Hanuman lachte laut.
»Ich werde es beweisen. Sieh!«
Er riss von seinem Unterarm ein einzelnes Haar aus und hielt es an das Ohr des Lehnsherrn. Dieser konnte hören, wie jenes einzelne Haar den Namen »Rama, Rama, Rama, Rama« aussprach. Das Wunder überwältigte ihn, und er fiel Hanuman zu Füßen und bat ihm um Vergebung. Rama rief Hanuman zu sich und umarmte ihn herzlich. Er fragte ihn:
»Hanuman, was kann ich dir zu diesem Anlass anbieten? Ich habe nichts, was wert wäre, dir gegeben zu werden. Ich gebe mich selbst dir zum Geschenk.«
So bot er seinen Körper an, damit er von Hanuman umarmt werden konnte. Die Versammlung brach angesichts dieser einzigartigen Gnade in Jai-Rufe aus. Sie priesen Hanuman und erklärten, dass ihm in allen Welten niemand gleichkomme. Und sie priesen seine Hingabe und Selbstaufopferung. Schließlich rief Rama alle Gefährten und Kameraden, die ihn begleitet hatten, in der Audienzhalle zusammen und wies ihnen angemessene Plätze an. Dann wandte er sich mit sanften und süßen Worten folgendermaßen an sie:
»Freunde, ihr habt euch alle meinetwegen schwer abgemüht. Natürlich, es gehört sich nicht, euch vor euch selbst zu loben. Ihr habt um meinetwillen die verschiedensten Schwierigkeiten auf euch genommen, habt euer Zuhause und eure Frauen und Kinder verlassen und euren Besitz gering geachtet. Außer euch allen hier habe ich keine Freunde. Deshalb hege ich für euch besondere Liebe und besonderes Mitgefühl. Mehr als meine Eltern, mehr als meine Brüder, mehr als mein Königreich, mehr als meine Untertanen, ja, sogar mehr als meine Sita, liebe ich euch. Dessen kann ich euch fest versichern. Und nun bitte ich euch, nach Hause zurückzukehren. Nehmt mich in eure Herzen auf und dient mir mit Glauben und Hingabe. Ich werde euch das Glück gewähren, mich neben euch, hinter euch, vor euch und in eurem Zuhause zu sehen. Ich werde euch Gnade gewähren.« Sie lauschten diesen Worten, die so voller Gnade und Liebe waren. Und sie wurden so sehr von Dankbarkeit und Freude überwältigt, dass sie sich und ihre Umgebung vergaßen. Sie erlaubten ihren Augen nicht, vom Gesicht Ramas wegzublicken. Sie vergossen Tränen, da sie über alle Maßen entzückt waren. Sie konnten nicht ein einziges Wort der Erwiderung hervorbringen. Ihre Zungen waren unfähig, irgendetwas auszusprechen. Dann brachten die Diener auf Befehl Ramas große Mengen Kleider und Juwelen. Lakshmana, Bharata und Shatrughna wurden gebeten, sie an die Anwesenden zu verteilen und ihnen persönlich zu helfen, sie anzuprobieren. Den Vanaras und Vibhishana wurde beim Anziehen geholfen, und sie strahlten daraufhin in noch größerem Liebreiz und Licht. Aber sie blieben unberührt von dem, was geschah. Steif und unbeweglich standen sie da und sahen nur auf die Füße Ramas, ihres angebeteten Herrn. Alle beugten ihre Häupter und fielen vor ihm zu Boden.
Rama hob sie sanft hoch und umarmte sie mit großer Zuneigung. Rama sagte zu den abreisenden Gruppen der Vanadas und der anderen: »Kinder und Freunde, ich gewähre euch Sarupya, Angleichung an das Göttliche, wodurch ihr mit Kräften und Fertigkeiten ausgestattet werdet, die den meinen nahe kommen. Geht zurück und tut erfolgreich eure Pflicht und genügt der Verantwortung, die euch übertragen ist. Regiert über Land und Leute, die euch anvertraut sind, und genießt Frieden und Wohlergehen.« Rama gab ihnen wertvolle Belehrungen verschiedener Art und erlaubte ihnen dann zu gehen. Bharata und Shatrughna bewunderten die Hingabe, die aus den Herzen der Vanaras und vieler anderer leuchtete. Wie Rama befahl, begleiteten Lakshmana, Bharata und Shatrughna die Gesellschaft ein Stück des Weges, bis sie die Stadtgrenze erreichten. Sogar als sie schon in den für sie bereitgestellten Wagen saßen, wandten sich die Vanaras noch sehnsüchtig um und vergossen Tränen bei dem Gedanken, dass sie nun Rama verließen. Die Brüder sahen den Schmerz in ihren Gesichtern und konnten den Anblick nicht ertragen. Sie wussten um die Bedeutung dieser Tränenströme und dieser traurigen Blicke und priesen den Geist der Selbstaufopferung, der ihre Herzen erfüllte. Die Brüder begleiteten sie bis zum Flussufer und überwachten dort die Vorbereitungen, die zum Übersetzen mit der Fähre getroffen wurden. Dann kehrten sie nach Ayodhya zurück. Auch Hanuman kehrte mit ihnen zurück. Er bat und flehte Sugriva, seinen Herrn, an und versprach, in etwa 10 Tagen zurückzukehren, denn wie er sagte: »Ich kann den Schmerz der Trennung nicht ertragen.« Obgleich Sugriva darüber nicht sehr glücklich war und trotz seiner Einwände, ging Hanuman mit Lakshmana und den anderen zu Rama zurück. Eines Tages ging Rama mit seinen Brüdern und seinem lieben Hanuman in einen Garten, um dort eine Weile umherzuschlendern. Der Ort war voller Blumen und Früchte. Hanuman setzte sich mit den Brüdern an seiner Seite auf einen erhöhten Platz. Die Brüder hatten Hemmungen, einige Fragen zu stellen, obwohl sie innerlich den Wunsch hatten. Sie schauten auf Hanuman und teilten ihm ihre Empfindungen mit. Sie wussten, wenn Hanuman diese Fragen stellen würde, würde Rama sie gerne beantworten. Der allgegenwärtige Rama erkannte die Situation. »Hanuman, was möchtest du gerne wissen? Frage«, sagte er. Hanuman erwiderte: »O Beschützer der Schwachen, Bharata wünscht, dir eine Frage zu stellen, aber er war von Zweifeln gequält. Es ist eine Angst in ihm, die ihn drückt.« Er faltete seine Hände und fiel Rama zu Füßen, weil er dessen Frage so ungeschickt beantwortet hatte und dankbar darüber, dass ihm in seiner Gegenwart zu sprechen befohlen worden war. Darauf sagte Rama Folgendes: »Hanuman, du kennst meine Natur sehr wohl. Es gibt keinen Unterschied zwischen mir und Bharata. Nichts, was ihn und mich unterschiedlich empfinden lässt.« Als Bharata diese Worte hörte, fiel er Rama zu Füßen und sagte: »O du, der du das Elend derjenigen beseitigst, die sich dir ergeben, höre, verzeih mir meine Fehler und schütze mich. Ich habe keine Zweifel, die in meinem Geist verborgen wären. Ich habe keinen Kummer und keine Begierden, nicht einmal in meinen Träumen. Natürlich verdanke ich all dies deiner Gnade und deinem Mitleid. Du bist die Schatzkammer all meiner Tugenden. Ich möchte gerne wissen, was gute und schlechte Menschen voneinander unterscheidet.« Rama freute sich, darauf zu antworten, und sagte: »Bruder, die Qualitäten, die die Guten auszeichnen, sind endlos in ihrer Zahl, wie die Veden und Puranas sagen. Der Unterschied, der die Guten von den Schlechten trennt, ist so groß wie der zwischen dem Sandelholzbaum und der Axt. Beachte dies. Auch wenn die Axt den Sandelholzbaum fällt, schenkt der Baum der Axt den Duft, den er besitzt. Die Axt tötet ihn, aber der Baum tut seinem Henker nur Gutes. Deshalb wird Sandelholz von allen gewürdigt. Die Götter lieben es, Sandelpaste auf ihrer Stirn zu tragen. Aber sieh, was mit der Axt geschieht, die dem Baum Schaden antut, der ihr nur Gutes will. Erst wird sie ins Feuer gelegt, und wenn sie rot glühend ist, wird sie gehämmert, damit sie Form und Schärfe erhält. Böse Menschen verursachen in dieser Weise guten Menschen Kummer. Aber die Guten wünschen und tun den Bösen immer Gutes, wie sehr ihnen diese auch schaden mögen. Und was ist ihr Ziel? Sie erreichen mit Sicherheit den Himmel. Das heißt, sie sind in ständiger Glückseligkeit. Die schlechten Menschen andererseits werden ständig mit Sorgen und Unzufriedenheit zu kämpfen haben. Das heißt, sie werden höllischem Schmerz ausgesetzt. Obwohl sie dem Beobachter glücklich erscheinen mögen, werden sie innerlich von der Scham und dem Hass gequält, den sie hervorrufen. Ich werde dir die Kennzeichen der guten Menschen nennen. Höre. Sie werden nicht von sinnlichen Vergnügungen in Bann geschlagen. Sie besitzen die besten Tugenden und Verhaltensweisen. Sie sind über das Glück anderer glücklich. Sie sind traurig, wenn andere traurig sind. Sie sehen auf alle mit gleicher Zuneigung. Sie haben keine Feinde, aber es macht ihnen nichts aus, wenn ihnen doch jemand Feind ist. Sie sind mit Weisheit begabt, mit Wissen über die objektive Welt und einem tiefen Sinn für das Loslassen. Ihre Herzen sind zart. Sie haben Mitleid mit den Schwachen und Hilflosen. Sie verehren meine Füße mit Reinheit von Gedanke, Wort und Tat. Sie haben Freude daran, mir zu dienen. Sie beachten weder Ruhm noch Schande, weder Ehre noch Unehre. Es ist ihnen immer daran gelegen, anderen zu dienen. Sie geben niemals dem Drang der Selbstsucht nach, nicht einmal in ihren Träumen. Ihre Handlungen sind durchsichtig und klar. Ihre Herzen sind immer kühl und gelassen. Sie sehnen sich nach Gelegenheiten, entsagen zu können. Sie sind in jedem Augenblick voller Freude. Lob und Tadel sind für sie dasselbe. Bruder, wer immer diese Eigenschaften in sich hat, der ist von meinem Wesen. Er ist ich. Ich bin er. Nimm das als Wahrheit. Nun werde ich dir von den Eigenschaften der schlechten Menschen erzählen. Höre. Du solltest mit allen Mitteln ihre Gesellschaft meiden. Kummer wird dich überkommen, wenn du dich in ihre Gesellschaft begibst. Ihre Herzen empfinden Schmerz, wenn es anderen wohlergeht. Sie haben so viel Vergnügen daran, anderen Anstoß zum Ärgernis zu geben, wie wenn ihnen selbst ein großes Glück ins Haus steht. Die 6 Feinde der guten Menschen, Neid, Zorn, Habgier, Lust und Begierde, Stolz und Hass, werden von ihnen gepflegt und sie gehorchen ihnen immer auf den leisesten Wink. Gemäß den Befehlen dieser 6 Feinde leben und handeln sie. Erbarmen und Nächstenliebe gibt es nicht in ihrem Gebaren. Sie beginnen mit anderen Streit ohne jeden Grund und ohne herausgefordert zu werden. Sie entwickeln Feindschaft sogar denen gegenüber, die ihnen Gutes tun. Ihre Handlungen sind falsch. Ihre Äußerungen sind falsch. Ihr Umgang mit Geben und Nehmen ist falsch. Ihre Haltung ist hart. Sie haben Herzen aus Stein. Der Pfau ist lieblich anzusehen. Sein Schrei ist angenehm zu hören. Aber er tötet Schlangen. So sind auch böse Männer darauf aus, anderen zu schaden und ihnen die Frauen wegzunehmen. Schlechte Menschen genießen es, dem Ansehen anderer zu schaden. Sie ergötzen sich an Bösem. Sie haben ständig Übles im Sinn. Sie sind die Niedrigsten unter den Menschen. Sie haben keine Angst vor Vergeltung. Wenn sie den Fortschritt anderer sehen oder davon hören, packt sie der Neid so sehr, dass sie unerträgliche Kopfschmerzen bekommen. Aber wenn andere in Schwierigkeiten geraten, frohlocken sie über deren Leid. Wenn andere leiden, fühlen sie sich innerlich erhoben, als seien sie zur Königin gekrönt worden. Sie werden vom Ego beherrscht. Sie verschwenden keinen Gedanken daran, anderen zu helfen, nicht einmal in ihren Träumen. Ihre Herzen sind die Geburtsstätten von Lust, Zorn und anderen Leidenschaften. Sie nehmen keine Rücksicht auf Eltern, Lehrer oder alte Menschen. Sie empfinden Widerwillen bei der Erwähnung von guten Persönlichkeiten oder Gott. Ihr Verstand ist schwerfällig, ihr Verhalten tadelnswert. Während des dunklen, eisernen Zeitalters, dem Kali-Yuga, sind sie in großer Zahl anzutreffen. Bruder, von allen rechtschaffenen Taten ist die Hilfe für solche, die Hilfe brauchen, die rechtschaffenste. Von allen üblen Taten ist keine schlimmer als die, anderen Schaden zuzufügen. Wisse, dass dies der Kern der Lehren der Veden und der Puranas ist, das Ideal, das überall von guten Menschen dargeboten wird. Diejenigen, die den Vorzug hatten, als Menschen geboren zu werden, und die sich doch dazu verleiten lassen, anderen Schaden zuzufügen, werden auf eine niedrigere, tierische Ebene herabgestuft und müssen als solche Wesen wiedergeboren werden und sterben. Oder, wenn sie wieder als Menschen geboren werden, begehen sie infolge ihrer Unwissenheit und der Blindheit, die dieses verursacht, weitere üble Taten. Für solche bin ich derjenige, der die Folgen ihres Karmas bemisst. Und erst wenn lange Zeit vergangen ist, während der sie sich aus der Dunkelheit herausarbeiten müssen, gewähre ich ihnen eine Vision meiner selbst. Ich werfe sie wieder und wieder in den Strudel des Lebens und lasse sie das Auf und Nieder erfahren, damit sie erzogen werden. Bharata. Die Götter, die Weisen und die großen Persönlichkeiten lassen sich nicht zu Handlungen herab, die sie in die Dualität verwickeln. Sie sind ständig in einem Geisteszustand der Aufopferung und damit befasst, mich zu verehren. Sie führen Tätigkeiten aus, ohne irgendeinen Wunsch oder ein Festhalten an den Folgen derselben. Wenn menschliche Wesen spirituelle Übungen verrichten, um etwas Bestimmtes zu erreichen, oder wenn sie Tätigkeiten entfalten, im Hinblick darauf, deren Früchte zu ernten, dann müssen sie mit Körpern wiedergeboren werden, damit ihnen das Gute und das Schlechte zuerkannt werden kann, das jene Tätigkeiten verdienen. Wenn keine Früchte ersehnt werden und die Handlungen doch ernsthaft und richtig und korrekt getan werden, binden sie nicht. Dafür gewähren sie dem Handelnden Weisheit. Er bringt seine Hingabe und Selbstaufopferung dadurch ein großes Stück voran. Und das Ergebnis ist, dass er dem Höchsten näher ist und mit ihm verschmilzt. Wenn du fähig bist, auf der Grundlage dieser Kennzeichen zwischen dem Guten und dem Schlechten zu unterscheiden und entsprechend zu handeln, indem du die richtige Gesellschaft suchst, dann bist du in der Lage, dich aus den Schlingen des Meeres der Veränderung herauszuwinden. Bruder, wisse, dass jede Unterscheidung zwischen Gut und Schlecht im Grunde das Ergebnis von Bindung und Entwicklung ist, das dadurch entsteht, dass du die Welt als wirklich betrachtest, während sie weder wirklich noch unwirklich ist. Diejenigen, die dieser Täuschung und dieser Dualität entronnen sind, sind die wahrhaft großen Seelen. Sie haben erkannt, dass ihre Wirklichkeit der unveränderliche göttliche Atman ist. Sie wissen, dass es keine zwei gibt. Sie leben immer nur das Einssein. Die anderen sind die unwissende Masse. Der Bruder und die anderen, die dieser Erläuterung gelauscht hatten, erlangten Gleichmut. Eines Tages wünschte Rama, dass sich die Bürger von Ayodhya mit den Lehrern und Brahmanen im Palast versammelten. Sie trafen sich alle in der Audienzhalle und erhielten bequeme Sitzgelegenheiten. Rama betrat die Halle und wandte sich mit folgenden Worten an sie: Bürger, Lehrer und Brahmanen, euch zu Füßen meinen ehrerbietigen Gruß. Hört meinen Worten in Frieden und bis zum Ende zu. Ich will euch keinen Vortrag aus Stolz oder selbstsüchtiger Eitelkeit halten. Ebenso wenig geht es mir darum, euch zu zeigen, dass ich euer Monarch bin. Ich möchte euch auch nicht auf schlechte Wege führen. Wenn euch meine Worte als gut erscheinen, dann folgt dem Pfad, den ich damit aufzeige. Aber ich muss Folgendes sagen: Diejenigen, die auf meine Worte hören und die entsprechenden Wege gehen, die allein sind mir lieb und teuer. Sie allein sind meine Brüder. Wenn ich irgendetwas Falsches äußere, weist mich sofort und ohne zu zögern darauf hin. Nun, als menschliches Wesen geboren zu werden, wird in den Veden und Puranas und von den Weisen aller Länder als der seltenste aller Glücksfälle angesehen. Die Geburt als Mensch kann nur durch große Verdienste erreicht werden, die in vielen diesem Leben vorangegangenen Leben erworben wurden. Sogar Götter sehnen sich nach dieser Chance, und auch für sie ist es schwer, als Mensch geboren zu werden. Die Geburt als Mensch eröffnet das Tor zur Befreiung. Sie sorgt für ein weites Feld von Gelegenheiten, sich spirituellen Übungen zu unterziehen und diese richtig zu nutzen. Der menschliche Körper ist nicht dazu da, sinnliche Vergnügungen zu genießen. Er sollte auch nicht als Instrument benutzt werden, um in den Himmel zu kommen und sich himmlischer Spiele und Freuden zu ergötzen. Diese Vergnügungen sind alle vorübergehender Art. Sie bringen euch in den Wirrwarr der Veränderung zurück, in das Netz von Geburt und Tod. Deshalb bringen diese Vergnügungen Schmerz mit sich. Nur Narren lassen sich zur Jagd nach sinnlichem Vergnügen verleiten. Solche Vergnügungen sind für den Menschen wie Gift. Ist es richtig, lieber Gift als Nektar zu suchen? Diejenigen, die sich nach Gift sehnen, können keine guten Menschen sein. Sie sind wie die Narren, die den Wunsch erfüllen, den Edelstein weglegen und eine Perle aus Glas bevorzugen. Wenn jemand, der mit dem menschlichen Körper ausgestattet ist, diesen nicht dazu benutzt, den Ozean des trügerischen Daseins, Samsara, zu überqueren, dann ist er in der Tat als bedauernswert und von schwachem Verstand zu bemitleiden. Er ist wahrlich der Mörder seines eigenen Selbst, der Feind seines eigenen Fortschritts. Deshalb haben diejenigen, die als Menschen geboren werden, sich klar zu machen, dass Gott in allen Menschen als ihre Seele wohnt. Sie müssen jedem als einem Göttlichen dienen und diesen Dienst als den geeignetsten Gottesdienst betrachten. Folgt den Geboten Gottes von ganzem Herzen. Führt alle Tätigkeiten aus, als weitet ihr sie Gott. Bürger, alle, die sich danach sehnen, hier und später glücklich zu sein, hört auf meine Worte. Nehmt sie als eure Führer und euer Ziel. Folgt diesem Pfad. Von allen Wegen, die zu Gott und zur Selbstverwirklichung führen, ist der der Gottesliebe, Bhakti, der leichteste. Er ist ein Weg der Freude für Verstand und Gemüt. Der Verstandesweg, jener der Übungen des Unterscheidungsvermögens mit dem Ziel, die Illusion zu beseitigen und Weisheit, Jnana zu erlangen, ist voller Schwierigkeiten und Hindernisse. Es ist beinahe unmöglich, Verstand und Gemüt auszuschalten, und sogar diejenigen, die diesen schweren Weg des Jnana gehen, können mir nur dann lieb und teuer werden, wenn sie Hingabe und Liebe in ihren Herzen haben. Es gibt nichts, was Bhakti gleich ist. Gottes Liebe, Bhakti, ist nicht begrenzt, sondern frei. Sie versieht den Menschen mit allen Freuden und mit Entzücken. Und, das muss betont werden, ihr könnt damit nur vorankommen, wenn ihr Satsanga, die Gesellschaft der Reinen, sucht und in ihr bleibt. Rama fuhr in seiner Rede an die Versammelten fort und sagte: Hört, ihr Menschen meines Königreiches! Ich möchte euch eine sehr wichtige Wahrheit mitteilen, eine, die oft von euch nicht klar erfasst wird. Macht keinen Unterschied zwischen Shiva, dem höchsten Herrn der Dreieinigkeit, und Keshava oder Krishna. Glaubt, dass Gott eins ist. Der Name und die Form sind verschieden, aber die universelle absolute Wesenheit ist dieselbe. Sie ist in jedem in gleicher Stärke vorhanden. Als sie diese nektargleichen Lehren von Ramas Lippen vernahmen, beugten die Bürger ihre Köpfe in Verehrung und Huldigung. Die Menschen verliehen ihrer Freude und ihrem Gefühl, erleuchtet zu sein, vor Rama auf vielfältige Weise Ausdruck. Rama freute sich über ihre Treue und ihr Begehren, mehr über spirituelle Dinge zu erfahren. Die Bürger verabschiedeten sich von Rama und kehrten in ihre Häuser zurück, eingedenk der wertvollen Wahrheiten, die sie gelehrt worden waren. In der Stadt Ayodhya hatte jedes Haus einen Blumengarten. Die Bewohner pflegten ihre Gärten mit Liebe und Sorgfalt. Es herrschte ständig Frühling in Ayodhya. Ja, das ganze Jahr hindurch waren die Pflanzen mit Früchten und duftenden Blüten gleichzeitig beladen. Schwärme von Bienen schwirrten über die Blüten und ihr Summen war überall zu hören. Ein kühler Windhauch, voll des Duftes der Blumen, begrüßte jedermann. Die Kinder der Stadt hatten viele Arten von Vögeln als Lieblingstiere, und ihr Singen, Zwitschern und Trillieren vermischte sich zu einer lieblichen Musik für das Ohr. Der Wohlstand und das Glück der Bürger unter Ramas gütiger Herrschaft können auch von tausendzüngigen Wesen nicht angemessen beschrieben werden. Körperliche Krankheit, Angst und moralischer Niedergang waren, solange Rama regierte, völlig unbekannt. Die Menschen hegten tiefe Liebe und Zuneigung zueinander. Jeder hielt sich froh an die Pflichten und Rechte, die die Veden für die Gemeinschaft und den Beruf gutheißen. Entbehrung und Entsagung, Nächstenliebe, Opfer, spirituelle Rituale und Studien wurden im ganzen Land unvermindert, ja begeistert gepflegt. Sündige Gedanken wagten nicht, in das Bewusstsein der Menschen einzudringen, nicht einmal in ihren Träumen. Frauen, Männer, alte Leute, Kinder, alle ergingen sich die ganze Zeit in Gedanken an Rama. Es gab nirgends ein Unglück oder eine Naturkatastrophe. Während des Rama-Zeitalters gab es keinen Armen, keinen Kummerbeladenen, keinen Gedemütigten oder Niedergeschlagenen, keinen Grausamen oder Hasserfüllten, keinen, der hässlich oder gespenstisch anzusehen gewesen wäre. Jeder hatte alle Kennzeichen der Anmut. Niemand verletzte einen anderen mit seinem Stolz oder seiner Überheblichkeit. Niemand beneidete den anderen. Alle waren in der Weisheit des Atman bewandert. Alle waren begierig, Recht zu handeln und das rechte Tun zu schützen. Und alle waren leidenschaftlich darum bemüht, dem anderen zu dienen. Jeder war darauf bedacht, die guten Eigenschaften des anderen zu preisen. Niemand gab dem Egoismus Raum in seinem Herzen. Der ganze Globus mit seinen 7 Kontinenten, begrenzt von den Ozeanen, befand sich im Schatten des einzigen Schirmes von Ramas Herrschaftsgewalt. Über dieses ganze Gebiet war Rama der alleinige, unumstrittene Herr. In dieser Hoheitsdomäne erfreute sich das Volk gegenseitiger Liebe und gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Es gab keine Spur von Zwietracht oder Streit. Absonderung war nirgends zu sehen, und es brach keiner den Stab über dem anderen. Natürlich kamen beim Tanz und bei den Künsten Unterschiede zum Vorschein. Waffen waren augenscheinlich in den Händen von Asketen und Mönchen. Kämpfe waren nur zu sehen, wenn Aspiranten solche gegen ihre Sinne führten. Anhaftung, Raga, konnte nur in der Musik in Form von Melodie oder Tonfolge, Raga bedeutet auch Tonfolge, beobachtet werden. Da niemand einen Feind hatte, wie hätte da ein Totschlag vorkommen können? Die Menschen töteten stattdessen ihre eigenen Launen und errangen Siege über ihre eigene niedere Natur.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die 10. Folge der Lesung aus dem Ramayana. In der nächsten Folge erfahren Sie, wie Sita trotz ihrer Schwangerschaft verbannt wird, wie die Zwillinge Kusha und Lava tapfer gegen Rama mit seinem Heer und seinen 3 Brüdern Lakshmana, Bharata und Shatrughna kämpfen und wie Sita ein gegebenes Gelübde erfüllt. Das vollständige Hörbuch zum Ramayana können Sie in unserem Online-Shop unter folgender Internetadresse beziehen: www.satyasai-buchzentrum.de. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram.